Jackson! Helen!
Auf Berlin, so die einstürzenden Neubauten vor knapp 10 Jahren. No Future damals, heute eine politische Gegenwart. Der Faschismus in Deutschland, oft beschworen, mittlerweile bereits wieder eine bedrohliche Realität. Bedrohlich zumindest für diejenigen, die ihn an eigener Haut erleben. Hauptsächlich Ausländerinnen und Ausländer im neuen Deutschland. Aber auch diejenigen Linken, die sich den Faschisten entgegenstellen. Vielen aber steckt die Angst in den Knochen, ist die Haut zu teuer, der Preis zu hoch. Doch wer wegsieht, hat bereits eine Wahl getroffen und viele wählen einen deutschen Weg. Die Ideologie der neuen Rechten ist mancherorts schon wieder Zeitgeist. Die deutsche Geschichte wird umgeschrieben. Deutsche Größe ist wieder verpflichtend, auch für manche Linke und Grüne. Über den Weg des Widerstands zwischen Faschismus und Anpassung und Verleugnung im Folgenden ein Gespräch mit zwei Menschen aus eben dieser Stadt, aus Berlin. Gut, ich begrüße euch zwei Gäste aus Berlin bei uns im Radio Lora. Ihr seid engagiert in antifaschistischer Arbeit und in Stadtteilarbeit und ihr habt in Vorgesprächen erzählt, was in Berlin und was auch vor allem in den Gebieten der DDR an rassistischer und faschistischer Gewalt abläuft, was das für ein Ausmaß angenommen hat. Und das ist der Grund, darüber zu sprechen, darüber eine Sendung zu machen. Und wir möchten beginnen einmal mit einem Beschrieb dieser Gewalt, die zum Beispiel im letzten halben Jahr allein in Berlin 7 Tote gefordert hat. Das waren 7 schwarze oder farbige Menschen, die umgebracht worden sind. Eine Tatsache, die hier wenig oder kaum bekannt ist, wer es nicht wissen will, braucht es wieder mal nicht zu wissen.
Ja, ich denke, man müsste vielleicht vorausschicken, dass das, denke ich, europaweit, mindestens europaweit bekannt gewordene nationalistische Klima in Deutschland, nicht nur in den Ostgebieten, auch in Westdeutschland, inzwischen sich so entwickelt hat, dass das, was an Euphorie damals da gewesen ist, auch als deutsch-chauvinistische Euphorie da gewesen ist, einer sehr weit verbreiteten Apathie, aber auch einer sehr weit verbreiteten Brutalität, Aggressivität gewichen ist, die sich insbesondere entlädt auf Ausländerinnen, auf Linken, auf Schwulen, auf Lesben. Und vor diesem Hintergrund, vielleicht das gleich als Korrektur, es sind mehr als 7 Menschen im letzten halben Jahr umgebracht worden. Es handelt sich lediglich um 7 Schwarze, die im letzten halben Jahr umgebracht worden sind. Und wir sind mit einer Situation konfrontiert, insbesondere in den Randbereichen größerer Städte, aber auch auf dem Land in kleineren Städten, mit faschistischen Mobilisierungen von bis zu 50, zum Teil bis zu 150 vorrangig Männern, die marodierend durch die Städte ziehen, Ausländerinnen in U-Bahnen bepöbeln, schlagen, aus den U-Bahnen schmeißen. Wir haben an jedem Wochenende vor Diskotheken in irgendwelchen Städten innerhalb des neuen Deutschland Auseinandersetzungen, insbesondere in der DDR mit den dort lebenden Mosambikanerinnen, mit Vietnamesinnen, die von faschistischen Jugendgruppen angegriffen werden.
Wenn du von Mobilisierungen sprichst, wie ist das zu verstehen? Sind das Mobilisierungen von organisierten faschistischen Kreisen oder sind das Mobilisierungen innerhalb relativ autonomer faschistoider Jugendgruppen? Oder wie sollen wir uns das vorstellen?
Ich denke, es ist unterschiedlich von Fall zu Fall. Im Kern handelt es sich im Wesentlichen um spontane Mobilisierungen. Das heißt, es gibt keine durchgängig organisierten Kader, die losziehen, um gezielt als faschistische Organisation oder faschistischer Verband Ausländerinnen, Linke, Schwule, Lesben anzugreifen. Aber es gibt Kontakte und es gibt vor allen Dingen in diesen Jugendgruppen führende Köpfe, die Kontakte zu faschistischen Kadern haben und solche Mobilisierungen auch anschieben.
Also es gibt auch vor allen Dingen nach Fußballspielen, es ist zum Beispiel in Berlin so, gibt es nach Fußballspielen regelmäßig Angriffe von rechten Hooligans auf besetzte Häuser oder auf Ausländerinnen. Und in die Angriffe in den S-Bahnen, vor allen Dingen in Ostberlin, die sind insofern eher zufällig, dass es sich darum handelt, dass einfach Jugendliche die S-Bahn fahren, wenn sie einen Schwarzen sehen, den zusammentreten oder zusammenschlagen, weil sie auch nicht damit rechnen müssen, dass sich ihnen da irgendwelche Leute entgegenstellen oder dass das für sie irgendwelche negativen Folgen hat.
Ja, könnt ihr einige Beispiele erzählen, wie so faschistische Übergriffe oder Angriffe ablaufen, wie was da so alltäglich ist zum Beispiel?
Ja, wenn ich es konkretisieren soll, was die Hauptprobleme oder die Hauptvorgehensweisen sind, dann würde mir auf jeden Fall einfallen, eine Sache, die ständig passiert, insbesondere in Ostberlin, dass viele der Vietnamesen, die ihre Arbeit verloren haben, wie viele Ostdeutsche auch, gezwungen sind, Zigaretten zu verkaufen. An kleinen, selbstgemachten Ständen verkaufen sie zollfreie Zigaretten an die Bevölkerung. Und es ist üblich, dass faschistische Gruppen, Jugendliche 5 bis 6 an so einen Stand gehen, eine Schachtel Zigaretten kaufen wollen, einen 100-Mark-Schein hinhalten und wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin dann sein Bündel mit 10, 20-Mark-Scheinen rauszückt, Baseballkeule auf den Kopf, Geld weg, Zigaretten weg und wegrennen, niemand greift ein, niemand verfolgt die Leute und sie haben ihr Geld, die Verkäuferinnen liegen auf dem Boden, bluten, bis der Krankenwagen kommt. Oder eine andere sehr übliche Situation auch an jedem Wochenende ist, dass in Flüchtlingsheimen Steine geschmissen werden, faschistische Gruppen abends auftauchen mit Eisenstangen, mit Molotow-Cocktails, die Scheiben einschlagen, die Haustüren eintreten und Molotow-Cocktails reinwerfen. Beispielsweise im größten Flüchtlingsauffanglager für Asylbewerberinnen in der Nähe von Berlin in Eisenhüttenstadt kommt es an jedem Wochenende zu solchen Ausschreitungen von zum Teil bis zu 150 Faschos, die da vor diesen Heimen auflaufen, mit Molotow-Cocktails und Steinen schmeißen. Vor 3 Wochen hat es am Wochenende einen Angriff gegeben, bei dem sich die Asylbewerberinnen gewehrt haben, es zu einer regelrechten Schlacht gekommen ist, dann nach langer, langer Zeit die Polizei gekommen ist und mit Tränengasgranaten eingegriffen hat, aber nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, etwa gegen die Faschisten, sondern diese Gasgranaten in das Flüchtlingsheim geschossen hat, um die sich wehrenden Asylbewerberinnen zurückzutreiben.
Und ich kann noch mal was dazu sagen, was ich vorhin erwähnt habe mit den Überfällen in S-Bahn, dass es einfach so ist, dass abends ab 9 Uhr ausländisch aussehende schwarze Menschen nicht mehr alleine S-Bahn fahren können in den Berliner Randbezirken, in den weniger befahrenen Strecken. Und die fahren entweder zu 5 oder zu 6 oder fahren überhaupt nicht mehr S-Bahn, weil es einfach jeden Abend zu Überfällen, Angriffen, Anpöbeleien kommt.
Was sind, ganz kurz gefragt, die bekannten oder bis jetzt nicht so bekannten Gründe für das Anwachsen dieses faschistischen Terrors?
Ich denke, es spielen verschiedenste Gründe eine Rolle. Zwei Dinge, die mir wichtig zu sein scheinen, ist, dass ich denke, dass die DDR-Gesellschaft eine auf jeden Fall sehr übersichtliche Gesellschaft gewesen ist für die dort lebenden Menschen, dass diese Gesellschaft, indem sie zusammengebrochen ist, auch dem allergrößten Teil der Menschen dort diese Orientierung genommen hat. Sie sind orientierungsperspektivlos. Sie stehen vor dem Problem, dass ihre Identität, die zumindest zu einem Teil auch durch ihren Staat verkörpert worden ist, ihnen genommen worden ist. Und das alles verkoppelt mit einem blitzkriegartigen Überrollungsprozess durch den westdeutschen Imperialismus, der innerhalb des letzten Dreivierteljahres zu Massenarbeitslosigkeit, zu Obdachlosigkeit, zu verschärfter sozialer Lage ganz allgemein gesagt geführt hat. Wir gehen davon aus, dass bis Ende dieses Jahres, und das ist durch verschiedenste wirtschaftliche Studien auch belegt und wird sich mit Sicherheit auch so abspielen, 50% der DDR-Bevölkerung arbeitslos sein werden. Das vor dem Hintergrund, dass ihnen nur 60% des Lohnes, soweit sie noch Arbeit haben, ausgezahlt werden im Vergleich zum westdeutschen Niveau und wiederum davon 60%, wie es in den Westbundesländern auch ist, als Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe dazu kommt. Und davon müssen auch wir ausgehen als eine Grundbedingung für die Verschärfung der Situation, dass mit Ende Juni die Schulabgängerinnen direkt auf die Straße entlassen werden. Es gibt kaum Vorstellungen von der Bundesregierung, wie diese Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen aufgefangen werden soll. Parallel dazu ist die sehr, sehr gut entwickelte Jugendtreffstruktur innerhalb der DDR aufgrund ökonomischer, aber auch aufgrund politischer Erwägungen zerschlagen worden. Es gibt kaum noch Jugendtreffs. Soweit es sie noch gibt, sind sie in private Hand übergegangen zum großen Teil und werden als Diskotheken genutzt. Das alles sind soziale, ökonomische Ursachen, die mit zu dieser sehr, sehr breiten, sehr, sehr gewalttätigen faschistischen Mobilisierung in den sogenannten 5 neuen Ländern geführt haben, sind aber sicherlich nicht die einzigen wegweisenden Gründe.
Ich denke, dass die absolut miese soziale Lage der Leute aus der ehemaligen DDR nicht ausreicht, um zu erklären, warum es so ein großes Potenzial an rechten, nationalistischen Jugendlichen gibt, sondern dass dahinter auch steckt dieses deutsche Bewusstsein, die Haltung als Deutscher, Privilegien zu haben, ein Anrecht auf Privilegien zu haben und ja, was Besseres zu sein als Menschen, die nicht als Deutsche geboren sind oder mit deutschem Pass geboren sind oder keine weiße Hautfarbe zu haben.
Also eine relativ ungebrochene Tradition von deutschem Faschismus.
Ja, das sagen dir auch 13-, 14-jährige Jugendliche so. Sie sind in Deutschland und das ist ihr Land und sie haben das Recht, dass es ihnen da gut geht und die Ausländer sollen sich halt verpissen. Das ist also eine feste Haltung.
Schwestern, kommt alle her. Es herrscht Friede auf Erden, werdet noch mehr. Alle frommen Menschen, abgebetet so lang. Nehmt uns im Dank, die Apfelsine fangt. Macht brav Männchen, ihr seid ihr Ziel. Ihr gibt Bananen und Tomaten und von allem zu viel. Macht brav Männchen, ihr seid ihr Ziel. Ihr gibt Bananen und Tomaten und von allem zu viel. Und von allem zu viel und von allem zu viel. Es war der Wind, der die Worte gen Osten blies. Auf euch wartet das neue Traumparadies. Doch hier gibt's nur Schönheit, Sieg und Tyron. Und der Rest fährt im Sondertrupp zur Endstation. Und der Rest fährt im Sondertrupp zur Endstation.
dieser Faschismus, sagen wir mal so, richtet sich, wie er sagt, zuerst mal gegen Ausländerinnen und Ausländer. Und angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage kann das dem Staat eigentlich nur recht sein. Oder wie meint ihr, wie ist das?
Ich würde schon denken, dass man sagen muss, ohne dass ich jetzt glaube, dass wir am Vorabend einer faschistischen Machtergreifung oder Machtübernahme, wie es 33 gewesen ist, stehen, würde ich schon sagen, dass der deutsche Staat davon profitiert. Und man wird sich dabei vor Augen halten müssen, zwei Dinge, denke ich. Der Anschlussprozess der ehemaligen DDR an die BRD ist einer, der mit größeren ökonomischen, politischen und sozialen Problemen behaftet war, als sich das die Herrschenden in der BRD gedacht haben. Dieser Anschlussprozess und die sozialen Konflikte, die daraus entstanden sind, sehr klein, was antikapitalistische Mobilisierung angeht und sehr intensiv, was rassistische, faschistische Mobilisierung angeht. Diese sozialen Konflikte werden auf dem rassistischen Terrain ausgetragen. Insofern denke ich, gibt es ein Interesse, diesen Anschlussprozess für die Elite Deutschlands mit diesen Konflikten gegen Ausländerinnen, gegen Linke runterkochen, runterhalten zu wollen. Gleichzeitig denke ich, dass im Zuge des EG-Binnenmarkts, der Diskussion 1993, das Schengener Abkommen, es notwendig ist für die BRD, wenn sie die führende Rolle in der EG haben will, und sie will sie haben, sie wird die führende Macht in Europa sein, mit einem starken Interesse, ihren Machteinfluss auch nach Osteuropa auszudehnen, dass in ihrem Interesse liegen muss, möglichst effektiv und möglichst ohne Widerstand gegen Nichtdeutsche vorgehen zu können. Mhm. Und insofern, denke ich, kann man das neue deutsche Ausländerinnengesetz, das seit dem 1. Januar 1991 gilt, und die Mobilisierung, die rassistische, faschistische, sexistische Mobilisierung, vorrangig in den 5 neuen Ländern, als zwei Dinge benennen, die den deutschen Staat, den deutschen Kapital nützen. Gleichzeitig, denke ich, ist es so, dass er Probleme damit hat, wenn dieser Prozess für ihn nicht mehr unter Kontrolle zu halten ist. Die Ausschreitungen beispielsweise, die weltweit in der Presse zu lesen waren, in den Fußballstadien, sind meiner Auffassung nach ein Ausdruck davon, dass er ein Interesse daran hat, die Kontrolle dieser Mobilisierung zu behalten.
Also insofern, dass diese Ausschreitungen unterbunden wurden?
Unterbunden in dem Sinne, dass sie der Presse so voll zugänglich, wenn Fußballspiele beispielsweise übertragen worden sind, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Man muss sich gleichzeitig vor Augen halten, dass in allen größeren, nicht nur ost-, auch westdeutschen Städten, vor und nach Fußballspielen, auch während Fußballspielen, vor den Stadien, es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt.
Hm. Du hast das ein paar Dinge ganz kurz erwähnt, das Schengener Abkommen, das möchten wir noch kurz erläutern. Das ist ein Abkommen zur Abschottung Europas gegen Flüchtlinge, das möglichst viele europäische Staaten unterschreiben wollen und werden. Und dann bist du auf die Ausländergesetzgebung zu sprechen gekommen. Könnt ihr erläutern, wie die in der BRD jetzt gestaltet wird?
Also zum Beispiel tritt jetzt im Juli die zweite Phase des Ausländergesetzes ein, was heißt, dass die bisherigen Bestimmungen, was Duldung für ausländische Menschen aus ganz bestimmten Ländern angeht, dass die damit aufgehoben ist, insofern, dass dann das Innenministerium entscheiden muss, wie weiter mit diesen Leuten verfahren wird, beziehungsweise ob so ein Abschiebungsstopp, wie er bisher besteht, weiter gültig ist. Und es steht zu befürchten, dass der Abschiebestopp für viele Menschen aufgehoben wird und die dann abgeschoben werden.
Also das ist ein Abschiebestopp für Flüchtlinge aus
aus Äthiopien, aus dem Libanon, aus dem Iran, aus Sri Lanka.
Der Türkei beispielsweise, was die Kurdinnen angeht. Und es bedeutet einfach, dass diese Länder bisher von den jeweiligen Landesregierungen in Deutschland als Krisenregionen eingestuft werden konnten und aus humanitären Gründen die Leute in den jeweiligen Bundesländern bleiben konnten. Diese Kompetenz muss mit Wirkung zum 1. Juli abgegeben werden an das Bundesinnenministerium. Und angesichts der sehr, sehr viel schärferen Vorgehensweise des Innenministeriums gehen wir davon aus, dass dieser Innenminister auch dafür Sorge tragen wird, dass diese Länder nicht mehr unter den Abschiebestopp fallen. Und dann sind die jeweiligen Bundesländer gezwungen, abzuschieben.
Wie sieht denn das medienmäßig aus? Also ich habe ja eingangs gesagt, dass das hier eigentlich über diese Situation in Deutschland viel zu wenig oder fast nicht berichtet wird. Wie ist es denn in der BRD selbst oder im neuen Deutschland?
Also ich denke, das vielleicht vorangeschickt, dass die Parole, die von uns Linken ausgegeben wird, Rassismus geht vom Staat aus, dass sie sich manifestiert hat in dem neuen Ausländergesetz, dass gleichzeitig ein Umschwung stattgefunden hat in der Auseinandersetzung. Wir müssen sagen, können nicht anders das beschreiben, als dass die Rechten, sei es auf ideologischem Gebiet, sei es bei Auseinandersetzungen, eine gute Presse haben. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, derzeit in der BRD eine Auseinandersetzung über Rassismus, rassistische Angriffe, faschistische Mobilisierung, ohne dass nicht einer der braunen Führungskader die Möglichkeit hat, mit beispielsweise CDU, SPD oder grünen Politikerinnen gleichberechtigt an einem Tisch zu sitzen und seinen Dreck millionenfach in die Fernsehkanäle zu streuen. Genauso in den Printmedien gibt es regelmäßig längere Artikel, Interviews mit Rechten, die ihre Ideologie breit unter das Volk streuen können. Das ist die Situation. Um vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, dass rechts inzwischen in der BRD ein Begriff geworden ist, den man nicht mehr allein an militanten Faschisten allein festmachen kann und auch nicht allein an führenden CDU- oder CSU-Politikerinnen. Sei vielleicht erinnert an den Wahlkampf der Hamburger Grün-Alternativen Liste, westeuropaweit bekannt eher als eine linke, aus der außerparlamentarischen Opposition stammende Partei, die in ihrem Wahlprogramm zur Wahl in Hamburg, zwei Dinge will ich davon zitieren, schreiben konnte, ohne dass sie in der Partei auf Widerspruch gestoßen sind. So heißt es da im ersten Teil, Zitat, die schönen Zeiten sind vorbei. Hamburg wird von Juden, Zigeunern und Russen aller Arten, wenn sie denn Metropole ist, bevölkert werden. Zitat Ende. Und weiter, und das halte ich für ein ganz besonders sich zu Gemüte zu führendes Zitat, ohne das Entsenden westdeutscher Menschen in Osteuropa wird dort keine Zivilisation aufzubauen sein. Zitat Ende. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass innerhalb der Grün-Alternativen Liste in Hamburg, beispielsweise im Stadtteil Hamburg-Harburg, 5 führende Plätze von ÖDP-Mitgliedern belegt worden sind. Die ÖDP ist eine ökofaschistische Partei, die schon seit längerem erfolgreich versucht, mit den Bundesgrünen zusammenzuarbeiten. Und dass einer dieser Plätze darüber hinaus von dem ehemaligen Vorsitzenden der Weltliga zum Schutz des Lebens, so nennt sich diese Organisation, die durch faschistische, rassistische und sexistische weltweite Mobilisierung sich hervorgetan hat, belegt worden sind. Solche Zitate, denke ich, knüpfen direkt an die Ideologie der neuen Rechten. Ich will vielleicht kurz 3 Punkte davon mal skizzieren, die immer wieder auftauchen in deren Propaganda. Wichtig, denke ich, ist dabei zum einen ihre Propagierung des Endes der Geschichte, die Überwindung des Stigmas des Zweiten Weltkriegs, wie sie es nennen, ein Ende der Selbstgeißelung der Deutschen, ein Sieg über die Frankfurter Schule und deren verhängnisvolle Ideologie, die den Deutschen ihre Führungsrolle immer wieder streitig gemacht hat, das Selbstbewusstsein der Deutschen immer wieder in den Schmutz gezogen hat. Ein zweiter wichtiger Punkt, sehr deutlich geworden im Anschlussprozess der DDR an die BRD. Mitteldeutschland, so wird die DDR bei ihnen genannt, ist ein erster Schritt. Es geht um Polen, es geht um Ostdeutschland, es geht um die Führungsrolle der Deutschen in Europa. Wobei da immer wieder deutlich hervorgetan wird, dass Deutsche die Elite in Europa sind. Und diese Elite hat auch das Recht und wird dieses Recht auch umsetzen, den Führungsanspruch in Westeuropa zu haben. Und sie wird weiterhin versuchen, in Osteuropa Fuß zu fassen und dort ebenfalls eine Führungsrolle zu spielen. Insofern würde ich schon davon ausgehen wollen, zu sagen, dass es eine Kontinuität deutscher Ideologie, deutschen Sendungsbewusstseins innerhalb der neuen Rechten bis heute gibt.
Wie weit greift dieses Denken auch in, sagen wir mal, liberalen Kreisen? Machen die sich das zu eigen?
Ich denke, eins ist ja sehr, sehr deutlich geworden in dem Anschlussprozess der DDR, dass die Sozialdemokratie es geschafft hat, nicht nur die CDU-CSU-Regierung, sondern sogar noch die Republikaner rechts zu überholen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken, wenn wir den zweiten wesentlichen Einschnitt innerhalb des letzten Jahres nehmen, den Golfkrieg, konnten wir auch da sehen, wie sich grüne Politiker, beispielsweise Udo Knapp, hervorgetan haben, die massiv dafür mobilisiert haben, deutsche Truppen an den Golf zu senden, um der Weltmachtrolle, die Deutschland nun haben wird und haben soll, gerecht zu werden. Oder nehmen wir die Auseinandersetzungen konkret, die sich mit einem Vorschlag, Atombomben auf den Irak zu werfen, hervorgetan haben. Oder nehmen wir die Diskussion, wie sie auf den letzten Parteitagen der Grünen gelaufen sind, wo immer wieder davon ausgegangen worden ist, dass auch die Grünen sich ihrer Rolle als weltpolitische Kraft in Deutschland hervortun müssen, Profil gewinnen müssen. Dann denke ich schon, dass diese rechte Ideologie, dieses deutsche Sendungsbewusstsein, dieses als Verantwortungsgefühl verbrämte chauvinistische Grundgefühl sehr weit greift. Ich würde allerdings gleichzeitig sagen wollen und fände auch dazu müssten wir jetzt kommen, dass es gleichwohl immer noch und weiter Protest, Widerstand gibt.
Und hat sich eigentlich mal Gedanken gemacht, wo also dieses Mineralwasser herkommt? Also ich noch nicht, aber vielleicht weiß es jemand oder so. Dann könnte man sich mal drüber unterhalten, nicht mal. Aber man nimmt die Dinge einfach so hin, wie sie hier stehen, nicht? Da fragt auch niemand mehr nach. Das ist völlig selbstverständlich so. Und ja, eigentlich bin ich auch so ein Mensch, der mir so ein Intellektueller. Also ich habe was auf dem Kasten so. Also zum Beispiel, so wenn mich jetzt Dremos zum Beispiel. Fällt mir gerade so ein. Dremos. Weiß jemand, was Dremos ist? Also ihr könnt ruhig fragen, wenn ihr was nicht wisst. Ja, also, erkläre ich gerne. Weil Dremos ist nämlich eine Laubmoosgattung mit gedrehten Sporenkapselstielen, die sich einrollt, wenn es feucht wird. Das lateinische Funaria findest du besonders in kühlen und feuchten Gebieten so. Das ist überhaupt echt nicht unwichtig, weil... Nee, ihr lacht, ne? Aber stellt euch vor, ihr geht heute Abend über diesen... Also hier hinten müsst ihr wieder rausgehen nachher. Und dann kommt ihr da zu diesem Kack-Innenhof da mit den komischen großen Müllcontainern. Also das Haus für die Mülltonnen, das ist völlig... Und na, dann geht ihr da lang. Ja? Und dann aus dem Seitenflügel kommt da irgendwie so eine Gestalt, so 2,50 Meter groß. Sieht ziemlich finster aus, geht auf euch zu, haut euch an. Ey, sag mal, was sind Dremos? Na, ihr steht da irgendwie, ne? Normalerweise, ihr wisst nicht, wie ihr darauf antworten solltet, aber jetzt, wo ich es erklärt habe, kein Problem. Nämlich, Dremos ist... Hallo. Ja, nee, ist klar. Ich kenne das. Ich habe ja das auch schon öfter so erzählt, also, dass ich was auf dem Kasten habe. Und dann lachen immer alle und niemand hört richtig zu. Und hinterher ist dann wieder nichts gelernt, so, aber... Nämlich prompt weiter mit einem Thema. Ich blicke manchmal gerne nochmal zurück, guck mir dann so an, was war denn damals mit dem komischen 9. November. Und deswegen heißt das Stück auch so. Und weil sich schon wieder was geändert hat dieses Jahr, nämlich eine ganze Menge, aber auch wieder ein wichtiges Datum war, heißt das jetzt 3. November, nein, 9. November, 3. Oktober. Der 9. November 89, das war ein denkwürdiger Tag. West-Berlin, ein Heer von Trabis und die knattern durch die ganze Stadt. Die Medien sind voll davon und auch ich bin etwas berührt. Ah!
das weiß ich. Auf eure Kuhdammfreiheit scheiß ich. 3. Oktober 90, die Einheit ist da. Ein Volk sucht sich in Schwarz und Gold und brüllt dabei Hurra. Reichskriegsflaggen, Herren, Menschen seh ich da zuhauf. Bierseligkeiten aus Länderhass, alle gnadenlos gut drauf. Oh du Deutschland über alles, was bildest du dir ein? Halt's Maul, Deutschland, sagen wir, lass das Grinsen sein. Die Freiheit, die du meinst, ist die Freiheit der Deutschen Bank. Freiheit ohne Skrupel und ohne Notausgang. Nur weil ich zufällig hier geboren bin, auf diesem Fleck zwischen all dem Zwist, weiß ich dennoch, dass ich mich nicht deutsch fühle, dass das nicht meine Freiheit ist. Kein Kohl, kein Reich, kein Vaterland. Kein Kohl, kein Reich, kein Vaterland.
Reden wir darüber. Das ist ja auch ein wichtiger Teil und auch ein Interesse, diese Sendung zu machen. Willst du dazu mal etwas beginnen?
Also ich kann mal was zu ein paar Aktionen am letzten Wochenende sagen. Da hat es 2 Demonstrationen gegeben, eine am Freitag organisiert von Schwulen und Lesben, die eine direkte Reaktion darauf war, dass ein Fest von Schwulen und Lesben in Ost-Berlin vor 2 Wochen, 3 Wochen angegriffen worden ist von 40 Rechtsradikalen. Und dann wurde halt diese Demo organisiert im Stadtteil Lichtenberg, der dominiert ist von Rechtsradikalen, und es kamen ca. 8000 Leute. Das war gut und es war eine sehr starke Demonstration. Und 2 Tage später, am Sonntag, gab es eine Demonstration in der Westberliner City am Kudamm, von Schwarzen organisiert, gegen den Rassismus. Und um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt in der letzten Zeit 7 Schwarze umgebracht worden sind, da waren ca. 3.000, 4.000 Leute. Diese Demonstration war im Rahmen von 2 Aktionstagen gegen das Ausländergesetz. Darauf folgte am Montag eine große S-Bahn-Aktion, an der vielleicht 200 Leute teilgenommen haben. Im Rahmen dieser Aktion gab es eine Frauenaktion von 80 Frauen, die eine S-Bahn-Linie in Ost-Berlin 3 Stunden lang befahren haben, dort Flugblätter verteilt haben, Plakate geklebt haben, aufgerufen haben zum Zusammenschluss sich wehren gegen Rassismus und Sexismus und dafür gesorgt haben, dass die vielzähligen Hakenkreuze und Nazi-Beschmierungen in den S-Bahnen nach der Aktion verschwunden waren.
Ich denke, eine zweite Form von Solidarität, Unterstützung, die auch getragen wird, noch aus dem linksliberalen Spektrum, ist das Problem der Abschiebung, die es inzwischen wieder vermehrt gibt von West-Berlin aus in die jeweiligen sogenannten Heimatländer, wo es vor einigen Wochen gelungen ist, auch die Abschiebung 2 Kurden zu verhindern. An der Aktion haben etwa 150 Leute teilgenommen. Wir haben solche Aktionen in den letzten Jahren schon öfter machen müssen. Dabei, das muss man kritisch sagen, haben sich mehr Leute beteiligt, insbesondere aus dem linken, linksliberalen Spektrum. Diese Situation ist derzeit nicht wiedergegeben. Es wird sich darum bemüht, solche Strukturen effektiver, besser und breiter wieder aufzubauen. Ich denke aber, dass wesentlicher Punkt, was die momentane Bedrohung angeht, sein muss, dass die Betroffenen selbst sich wehren. Und dadurch, dass jetzt die Ausländerinnen in Berlin in der 2. und 3. Generation schon dort wohnen, ist es erfreulicherweise auch so, dass es dort zunehmend zu selbstständiger Organisierung, selbstständigen Protest und Widerstand kommt.
Also um mal ein Beispiel, ein alltägliches Beispiel zu nennen, ist, dass die türkischen Jugendlichen selbstverständlich seit geraumer Zeit angefangen haben, sich gegen Angriffe zu wehren und sich zusammenzuschließen und nicht in keinster Weise bereit sind hinzunehmen, wie sie behandelt werden oder dass sie weniger Rechte als Deutsche hätten, dort zu leben. Das ist eine sehr starke Fraktion, überhaupt Jugendliche aller Nationalitäten, die nicht deutsch sind, schließen sich vermehrt zusammen und gehen auf die Straße und lassen sich das Fahren in S-Bahn nicht nehmen. Und auch immer mehr Namibier, Mosambikaner aus den Flüchtlingsheimen fangen an, sich zu wehren, sich zusammenzuschließen, aus purer Notwendigkeit, weil es bei ihnen ums Überleben geht. Und ich denke, dass es in erster Linie Aufgabe der Linken ist, diese ganzen Ansätze massiv zu unterstützen. Und es ist im Moment noch ziemlich problematisch, weil die Kluft zwischen der Betroffenheit von linken, deutschen, bleichhäutigen Menschen und Ausländerinnen und Schwarzen ziemlich groß ist. Also die alltägliche Betroffenheit so unterschiedlich ist, dass nur sehr wenige deutsche Linke nun massiv auch eingreifen in die Kämpfe, in die Organisierung, in das sich wehren der ausländischen Leute. Und das, denke ich, das wäre in erster Linie notwendig. Also die Auseinandersetzung ist halt sehr häufig bei deutschen Antifaschistinnen, die Auseinandersetzung mit deutschen Rechten, was ich natürlich richtig finde, das Bewusstmachen des falschen Weges von deutschen Jugendlichen. Aber ich denke, das ist sehr wichtig, aber das nützt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht in erster Linie in der Lage sind, unsere ausländischen Freundinnen und Genossinnen und Mitmenschen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie da leben können, wo sie leben wollen.
Und ein positiver Aspekt, als Beispiel mal gesagt, direkt nach dem Anschluss war der Alexanderplatz in Ostberlin unwidersprochen das Terrain der Faschisten. Es war für ausländische Menschen nicht möglich, dort präsent zu sein. Und durch die Selbstorganisierung der ausländischen Jugendlichen, auch durch massives Vorgehen gegen die Faschisten dort, ist es zumindest dort gelungen, wieder ein Klima herzustellen, in dem sich Ausländerinnen auch wieder freier bewegen können. Also wo es durch die Selbstorganisierung beispielsweise auch am 20. April immer wieder auch Punkte gibt, wo Terrain gewonnen wird, wo Selbstbewusstsein gewonnen wird, wo Kontakte sich auch herstellen zwischen linken, weißen und farbigen und ausländischen Menschen, wo Ansätze da sind, die zumindest die Möglichkeit auch schaffen, sich weitergehend auseinanderzusetzen, eine Perspektive zu entwickeln.
Die Erfahrung zeigt auch da, wo massiver Widerstand da ist, Gegenwehr da ist, dass es meistens erfolgreich ist. Dass also die selbstbewussten jungen rechtsradikalen Männer längst nicht so selbstbewusst sind, wenn sie auf Gegenwehr stoßen.
Ja, angesichts dieser doch beängstigenden und bedrohlichen Situation, sofern Mann und Frau sich nicht wehrt, ist schon in Punkten, die ihr angeführt habt, durchgeschimmert, dass viele linke oder liberale Menschen Angst haben, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich sicher auch irgendwie selbst bedroht fühlen von dieser Zukunft in diesem Deutschland und dass sie es darum vorziehen, sich nicht zu verhalten, dass sie damit quasi ihre Niederlage schon vorwegnehmen, dass sie lieber in ein sicheres Lager schwenken, als den Preis für den Widerstand zu zahlen. Gibt es denn überhaupt eine Auseinandersetzung, dass das ja eigentlich auch ein Problem ist, dass es ein entscheidendes Problem ist, auch ein moralisches und überhaupt ein politisches?
Also die Auseinandersetzung über die Angst oder unsere Angst von deutschen Linken, sich dieser bedrohlichen Situation zu stellen, die gibt es natürlich. Aber also es lässt sich dazu jetzt nicht so viel Positives sagen, weil diese Angst ist selbstverständlich berechtigt. Und solange ich die Möglichkeit habe, mich letztendlich einer Situation zu entziehen, und die haben die meisten linken Deutschen, liegt es natürlich näher, genau das zu machen. als sich dann aktiv an Gegenwehr zu beteiligen, die auch einen hohen Preis haben kann. Und ich denke, letztendlich kommt es schon darauf an, ob die Linken nun in erster Linie links sind oder in erster Linie deutsch, weil darum geht es dann auch ein bisschen.
Oder ich würde es nochmal auf einem anderen Terrain so sagen wollen, dass berechtigte Angst und eine Auseinandersetzung darum eine Notwendigkeit ist und dass sie aber zum Problem, zum Hemmschuh, im Prinzip zum Freibrief für Faschisten, Rechtsradikale wird, wenn sie ideologisch so verbrämt wird, dass als Antwort auf die Konfrontation und Auseinandersetzung nicht mehr gesagt wird, als dass Gewalt keine Lösung sei. Ich will damit nicht sagen, dass Gewalt die Lösung ist, sondern was mich daran stört und was mir dabei auch Sorge macht, ist, dass mit dieser Argumentation Gewalt ist keine Lösung gleichzeitig einhergeht der Freibrief, sich nicht zu verhalten, nichts zu tun, zu schweigen, zuzugucken. Und das ist, denke ich, ein zentraler Punkt, an dem auch insbesondere das linksliberale Spektrum angepackt werden muss. Gleichzeitig ist es so, und das ist eine Aufgabe, der sich die radikale Linke mit Sicherheit in Zukunft weiter wird stellen müssen, dass es bisher keine Konzeptionen gibt, die überzeugend sind, was mehr als das entschiedene Entgegenstellen gegen die Faschisten notwendig, möglich und realisierbar ist, um zum Klima zu kommen, dass Ausländerinnen, und wir müssen uns klar darüber sein, die deutsche Gesellschaft ist durch und durch eine rassistische Gesellschaft, ihnen zumindest aber ein Klima ermöglicht, in dem sie sich etwas freier wieder bewegen können. Und dazu gibt es derzeit keine überzeugenden Konzeptionen.
Könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte sagen zu diesen Konzepten von multikultureller Gesellschaft, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, weil das ist so im Schwange und ich denke, das greift auch auf die Schweiz über, so quasi, und es macht einen Anschein, damit werde ein Türchen aufgestoßen, ja, so zum Zusammenleben von Einheimischen mit verschiedenen anderen Nationalitäten und gleichzeitig ist auch mehr oder weniger klar, dass diese multikulturelle Konzepte sehr oberflächlich sind und wohl mehr vertuschen, als dass sie helfen, eine Lösung zu bringen.
Also in der linksradikalen antifaschistischen Bewegung wird überwiegend dieser Begriff multikulturell abgelehnt, weil das ganze Konzept dieser multikulturellen Gesellschaft darauf abzielt, dass die uns lieben Kultur, sogenannten Kultureigenschaften anderer Menschen, dass wir uns sie einverleiben, dass sie Teil der deutschen Kultur wären oder eine Bereicherung der deutschen Kultur, dass es niemals darum geht, dass Menschen mit verschiedenem kulturellen Hintergrund gleichberechtigt, was auch heißen würde, gesetzlich gleichberechtigt miteinander leben können. Und ich weiß, also die ausländischen Gruppierungen sagen, dass sie kein Wort daran verschwenden, über diese multikulturelle Gesellschaft zu reden, wenn nicht erstmal überhaupt rechtlich sowas wie gleichberechtigtes Zusammenleben da ist. Dann ist es einfach Unsinn. Und das ist folkloristische
Bereicherung. Ich denke, also zentral getragen wird das ja beispielsweise in Frankfurt von Daniel Cohn-Bendit, der das ja massiv formuliert hat, aufgegriffen nochmal dann in verschiedenen sogenannten linken Publikationen. Und durchgängiges Charakteristikum darin ist, dass die Vorstellung besteht, wir säßen alle in einem Boot. Es gibt überhaupt gar keine Klassenbezüge mehr. Es sind alles Menschen, die sind bloß unterschiedlich farbig. Und Pizza essen wir alle gern und auf dem Level bewegt sich das. Und ein Lösungsmodell für eine rassistische Problematik in der deutschen Gesellschaft ist es allein deshalb nicht. Und meine Einschätzung dazu ist eigentlich auch, so ist dieser Begriff der multikulturellen Gesellschaft auch angelegt, dass er verdecken soll, dass es diesen Rassismus gibt, wo er herkommt, welche Ursachen er hat, welche Auswüchse oder überhaupt sozusagen angeblich natürliche Ausformungen er in der deutschen Gesellschaft ohnehin hat. Und insofern ist er mit Sicherheit nichts, was zu tun hätte mit einer Orientierung.
nämlich vielleicht. Und das erste vielleicht in dem Lied ist schon weggefallen. Ist nämlich Realität geworden. Und die zweiten und dritten vielleicht, die da noch drin sind, die sind auch, haben mehr Realität geworden, als das bisher der Fall war. Und es macht trotzdem noch ziemlichen Sinn, das zu spielen. Ich will hier gar nicht anfangen mit während den Anfängen oder nie wieder Krieg. Ich fange immer da an, da wo wir gerade sind, und da sehe ich, dass Faschisten im Aufmarsch sind. Alte Nazis, wie schön über das Schwein, oder Junge, die stolz sind, deutsch zu sein. Ja verdammt, jetzt leben wir in Großdeutschland. Jetzt drücken sie uns hier noch mehr an Rand. Vielleicht wird hier mal richtig aufgeräumt. Vielleicht ist unser Traum bald ausgeträumt. Vielleicht ist Berlin bald wieder Reichshauptstadt, wo keiner von uns mehr was zu suchen hat. Vielleicht bald jeder Bulle wieder ein Faschist, obwohl es hier ja fast jetzt schon so ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht, 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 aber auch nicht. Vielleicht geht aus irgendeinem Genlabor bald der Einheitsmensch hervor, gerade deutsch und ohne Vertun und gegen Zärtlichkeit immun. Vielleicht schauen wir weiter zu, wie sie unser Hirn, unsere Städte, unsere Herzen zu betonieren. Vielleicht musst du bald mal um den Baum zusehen, in die Tannenbaum-Piepshow gehen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht, 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 aber auch nicht. Vielleicht gehört schon morgen dieses graue Land ganz offiziell der Deutschen Bank oder Shell oder Springer oder frag mich mal. Vielleicht ist das den meisten ja auch schon egal. Vielleicht bauen sie uns noch ein paar Atomfabriken mehr. Vielleicht bin ich ja sogar ein schlechter Revolutionär. Vielleicht sehe ich das alles viel zu eng und sollte mich beruhigen mit Tai Ginseng. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld, wir wollen auch nichts von eurem ganzen Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, auch nicht eure Macht und auch nicht euer Geld, auch nichts von eurem Schwindel hören, sondern euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und auch nicht euer Geld, auch nichts von eurem Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören.
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir zum Schluss des Gesprächs kommen, nur schon aus Zeitgründen, und so ein Gespräch hat es natürlich immer mit sich, dass es dann neu liegt, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen oder Perspektiven zu erörtern, und das ist in diesem Fall sicher nicht einfach möglich, ohne leichtfertig zu sein, und wir wollen trotzdem versuchen, vielleicht so eine Art Zusammenfassung zu geben oder einen Ausblick zu starten auf was da alles ansteht und auf euch zukommt.
Ja, ich denke, eins ist relativ deutlich, dass die Situation sich zuspitzen wird. Damit müssen wir rechnen. Da deuten alle Anzeichen darauf hin, und Ich denke, so wesentliche Probleme, vor denen wir stehen, sind drei. Zum einen glaube ich, dass eine Auseinandersetzung über Rassismus innerhalb der weißen Linken nur sehr marginal stattgefunden hat. In den vergangenen Jahren tut sich da mehr, aber wir stehen an dieser Frage, denke ich, immer noch am Anfang. Und in dem Zusammenhang denke ich auch, dass sich die Linke, die deutsche Linke in diesem Fall, fragen muss, die Frage stellen muss, ob sie bereit ist, sich klar und eindeutig zu dem Problem des Rassismus in Deutschland zu verhalten oder ob sie den Kopf wegduckt, sich nicht dazu verhält. Denken positiver oder doch deutlich werdender Punkt dabei ist, dass insbesondere die Frauenzusammenhänge in der antifaschistischen, antirassistischen Bewegung sehr viel klareres Bewusstsein von rassistischer Unterdrückung haben, was mit Sicherheit mit ihrer Situation in der deutschen oder überhaupt in der Gesellschaft zu tun hat. Und gleichzeitig, das denke ich, ist ein drittes wichtiges Problem, vor dem wir stehen, ist, dass durch den Anschluss der DDR an die BRD Probleme entstanden sind, vor denen die deutsche Linke so noch nicht gestanden hat. Also die großen Veränderungen, die stattgefunden haben, sind von uns noch nicht eindeutig analysiert. Wir können eigentlich nach wie vor noch keine klaren Aussagen dazu treffen, was sind die Ursachen und welche Ansatzpunkte können wir finden. Das Einzige, denke ich, was wir versucht haben, vielleicht auch in diesem Gespräch deutlich zu machen, ist, dass es darauf ankommt, sich eindeutig offensiv auf die Seite derjenigen zu stellen, die von faschistischer, rassistischer, sexistischer Gewalt bedroht sind in Deutschland und in Berlin. Und dass wir an vielen anderen Fragen rumexperimentieren müssen, ausprobieren müssen, versuchen müssen, wieder an Terrain zu gewinnen. Und das, denke ich, ist ein Punkt, der auch klar gesehen werden muss, mit dem Zusammenbruch der real existierenden sozialistischen Staaten, mit dem Zusammenbruch der DDR und damit mit dem Zusammenbruch weiter Teile der Linken in der BRD, sind auch die Ausgangsbedingungen für eine antirassistische Gesellschaft, für emanzipative Ansätze, für eine Wiedergewinnung von, wenn schon nicht Hegemonie, so doch von Einfluss innerhalb der deutschen Gesellschaft, schlechter geworden. Und an vielen dieser Punkte müssen wir einfach ausprobieren, wie wir zu mehr Einfluss, zu einer emanzipativen, gleichberechtigten, gerechten Gesellschaft wieder kommen können.
Amiti Abdelassar, sie Frau Ida, hat mal am Morgen früh noch gings Gloschli an. Am schönen Zürichsee ein Radiosender gesehen. Es war das Radiostudio von Radio Lora. Und als er aufsteht, sagt sie, du zum Idi, die Rock-Hurauer-Sendung schaut heute nicht ein. Sie hat auch trotz Glasnost eine andere Sendung gehört, die nicht so schön war, dafür eine Geschichte. Es war eine Sendung von Radio Lora. Zufällig haben sie das Postcheckkonto angegeben. Darauf sagt du Tita Stöhn, das reimt sich aber schön. 80-14403-9. Und hat Tita gesagt, auch wenn ich von Bern bin, den Mitgliederbeitrag zahle ich gerne. 100 Franken hat schon eine Einzahlung geschickt und gesagt, bin ich froh, dass ich jetzt noch dabei bin. Und wenn es Nacht wird in der Limmer die Stadt, da hat es die Tage ein glatt. Sie spürt keinen Schmerz im Herzen, ganz ohne Kommerz, und zwar auf 104,5 MHz. Der Idi Abdelassar hat aus Lora eines Abends auch mal wollen hören. Doch hat er just im Moment die Kabelfrequenz nicht kennt. Drum fange ich das endlose Band von voran. Amidi Abdelassar, seine Frau Ida, hat mal am Morgen früh noch gängs Gloschli an. am schönen Zürichsee ein Radiosender gesehen. Es war das Radiostudio von Radio Lora. Es war das Radiostudio von Radio Lora. Es war das Radiostudio von Radio Lora.
Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar Radyo Lora'dan yayın yapan Kızılderili'nin Sesi adına hepinize merhaba.
Hoi sama, hier ist Radio Kızılderili vom Radio Lora. Viel Spaß bei den Stunden.